Und damit herzlich willkommen zurück zu einer niegelnagelneuen Folge des Schauplatz-Podcastes. Wie immer mit der lieben Maria.
Hallo.
Und heute leider nicht mit Nico, denn der fällt kurzfristig aus, aber wie immer mit mir, dem Finn. Hallo Halli und Gali Grü, liebe HörerInnen. Wir haben wieder ein pickepackevolles Programm für euch dabei. Aktualitäten und alte Klassiker, sag ich mal. Und Maria, ich glaube, wir fangen gleich mal mit dem Elefanten im Raum an.
Aha. Oh, was könnte es nur sein?
Was könnte es wohl sein? Vielleicht findige HörerInnen haben es mitbekommen. Am 27.05.2024 gab es im Colosseum-Kino ein Special-Event zum 20-jährigen Jubiläum des Filmes The Room. Ich glaube, es ist das dritte 20-jährige Jubiläum von The Room. Jedenfalls wurde da nicht so ganz genau gezählt. Also der Film ist ja aus dem Jahre 2003. Also da hat man mal fünfe gerade sein lassen. Und der gute Greg Sestero, also Mark, der zweite Hauptdarsteller aus The Room, war in Berlin. Oh, hi. Hat sich den regen Fragen des Publikums gestellt und was wir damit zu tun haben, ist, dass Nico und ich die ganze Chose moderiert haben. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und Maria, für dich war es das erste Mal, dass du The Room gesehen hast, oder?
Tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Nee, ich ließ mich der einst vor ein paar Jahren mit unserer gemeinsamen guten Freundin Lena so höchst zeremoniell entjungfern. Wir haben eine Flasche Federweißer gekillt und ein Trinkspiel gespielt. Ich habe das mindestens noch einmal gesehen in irgendeinem Zusammenhang. Ach ja, genau. In dem Filmklassiker-Screening, was in Siegen veranstaltet wird, was ich mittlerweile halt co-organisiere, das war auch toll. Auch eine sehr, sehr rege Diskussion danach gehabt. Und ja, das war das dritte Mal tatsächlich. Also es gibt durchaus Filme, die ich sehr viel seltener gesehen habe und die besser sind, würde ich mal sagen. Mhm. Vielleicht ganz vorsichtig. Ja.
Ich muss aber sagen, ich habe einen Haufen Filme, die nicht sonderlich gut sind, die ich aber viel zu häufig gesehen habe. Also ein Paradebeispiel dafür ist bei mir der Film The International von Tom Tykwer. Das ist ein Film, den ich wirklich ganz abgrundtief toll finde. Ich glaube aber, er ist nicht so wahnsinnig gut, wenn man es mal nüchtern betrachtet. Ich kann leider nicht mehr sagen, dass wievielte Mal The Room es für mich war. Also ich habe ihn zumindest zweimal in meinem Filmforum gezeigt. Das war auch immer ein großes Hallo. Ich war auch mindestens schon zweimal bei so einem The Room-Screening. Eben weil Nico das auch mit organisiert hat und weil ich ihn dann natürlich unterstützen wollte. Und ich merke bei mir langsam auch leichte Ermüdungserscheinungen. Ein magischer Moment ist halt immer diesen Film mit Virgins zu erleben, also mit Leuten, die wir noch gar nicht kennen. Und das reißt einen irgendwie dann ja auch wieder mit. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht. Also ich habe das aber häufig, auch wenn ich Filme, die ich eigentlich schon in- und auswendig kenne, dann nochmal mit unbedarften Leuten schaue, dass man doch irgendwie wieder so mit dabei ist und sich dann freut, wie Leute vielleicht reagieren werden.
Ja, also das Gefühl kenne ich definitiv, also beziehungsweise bei einem ganz, ganz anderen Film, und zwar Parasite. Da hatte ich die Freude, meinen damaligen Freund damit zu belabern, dass er ihn endlich zusammen mit mir schaut. Ich kannte ihn zu dem Moment schon und während er also auf dem Bildschirm geschaut hat, habe ich nur auf seine Mimik geschaut. Ja, Parasite und jetzt sowas vollkommen anderem, The Room. Da weiß ich tatsächlich so beide Seiten oder beide Erfahrungen sehr zu schätzen. So, ich saß in dem Moment neben einer, die ich am Abend zuvor kennengelernt habe, hatte in der größeren Runde und die ich zusammen mit Nico so ein bisschen überredet hatte, zu diesem Screening zu kommen. Und hab sie natürlich schon von Zeit zu Zeit beobachtet bei den entsprechenden Szenen. Aber was mir wirklich aufgefallen ist mehr so die große Raumdynamik mehr so der Eindruck, dass da wirklich viele Leute waren, denen der Film so wirklich komplett in Mark und Bein übergegangen ist, die ihn auswendig mitsprechen können, was auch für sich sehr schön ist. Und was das angeht, das war ja als so ein Rowdy-Screening aufgezogen, sehr, sehr ähnlich, wie man das sonst halt bei Rocky Horror Picture Show macht. Also dann genau. So mit vorgegebenen Publikumsinteraktionen, was ja halt an sich auch ein super Moderationsmove ist und sehr aktivierend und witzig. Aber was ich extrem lieb und niedlich und schön fand, war, dass sich über den Film hinweg so relativ schnell noch andere Ideen zur Interaktion mit dem Film etabliert haben. Dass Leute, ohne darauf hingewiesen worden zu sein, Charaktere begrüßt und verabschiedet haben, wenn sie aus dem Raum gingen. Das war eine komplett organisch aus dem Raum herausgeborene Idee. So, das war so süß.
Das ist tatsächlich aber auch einer der Sachen, die man macht während des Filmes. Also Nico und ich haben ja ein paar Sachen am Anfang erwähnt, was man tun kann. Und ich glaube tatsächlich, einer von uns hat auch damit angefangen, einfach oh hi zu sagen. Dann spannte sich das so durch den Raum. Aber du hast total recht. The Room ist ein Film, der wirklich so durch so eine Performativität mit dem Publikum lebt. Wenn man den Film allein schaut, muss man sagen, er ist schon bizarr in seiner transgressiven Entgleisung, aber er langweilt ab irgendeinem Punkt auch. Also jedenfalls geht es mir mittlerweile so, ich halte die ersten 40 Minuten dieses Films wirklich für Comedy Gold. Aber dann hat der Film wirklich auch Probleme, auf seine 100 Minuten zu kommen. Und man muss jetzt halt auch einfach mal sagen, ja, ich weiß, The Room ist ein großes Kult, wird großkultig abgekultet und großkultig abgekult. Okay,
Ja,
Formulierung ist auch nicht
das,
mehr so
nee,
am Start.
das ist schon genau der Ausdruck, den der Film verdient.
Ja, aber ich möchte jetzt hier auch nicht der Partyverderber sein, aber ich glaube, man muss auch immer mal gucken, was hinter The Room eigentlich steckt und was für ein unangenehmes Stück Kunst das eigentlich ist und wie dieser Film doch eigentlich sehr viele Karrieren zerstört hat, sagen wir mal so. Denn ja, Greg Sestero wird, denke ich mal, ein sehr gutes Auskommen damit haben, eben durch die Welt zu tingeln und eben diesen Film zu bespaßen. Und man muss ja sagen, wenn er da vor der Leinwand steht und mit dem Publikum interagiert, dann blüht er auf und ist irgendwie der charmigste und witzigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Aber dieser Film hat ja de facto einfach auch seine Karriere als ernstzunehmender Schauspieler getötet.
Ja.
Und das, würde ich sagen, ging vielen Leuten, wahrscheinlich allen Leuten so, die da mitgemacht haben. Was man aus dem Buch Disaster Artist auch rauslesen kann, ist wohl, dass Herr Wise So auch ein ziemlicher Despot am Set war, sowieso ein sehr unangenehmer Mensch. Und es sind einfach so Sachen, wenn ich den Film jetzt wirklich mal so versuche, hermeneutisch zu lesen, dann weiß man einfach auf irgendeinem Punkt, okay, es muss ja wirklich eine echte Lisa gegeben haben. Und es wird wahrscheinlich auch einen Mark gegeben haben. Und dann zu
Ja.
wissen, dass The Room eigentlich eher die Hassschrift eines sehr einsamen Menschen ist, lässt mich dann halt an mir selber zweifeln, wie sie echt eigentlich drüber lachen möchte.
Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt und beziehungsweise halt auch wirklich ein Punkt, über den ich jetzt bei der ersten und nochmal folgenden Sichtung, ich habe den Film nach Berlin tatsächlich nochmal ein zweites Mal, ein viertes Mal geschaut. Also darüber habe ich wirklich auch nachgedacht. So auch nochmal zum Punkt Greg Sestero. Ich meine, der hätte halt auch wirklich so eine, ich sag jetzt mal, irgendwie normale Ryan Reynolds oder Matthew McConaughey-Karriere haben können. Der sieht aus wie der ein bisschen glatt geschliffene kleine Bruder von Robert Redford. Der gibt sich sichtlich Mühe, irgendwie normal zu agieren. Und so allein durch die Assoziation mit diesem verfluchten Film war es ihm einfach nicht vergönnt. Und naja, der andere Punkt, den du machst, so schwierig irgendwie normalerweise oder grundsätzlich psychologisierende oder biografisierende Deutungen finde. Ich finde halt schon, dass in den Tropes, die er verwendet und in der Art und Weise, wie die Figur Johnny, die Hauptfigur von Tommy Wiseau gespielt, charakterisiert wird, ich finde den Film extrem selbstoffenbarend, so auf eine Art und Weise, die halt auch wirklich, so wie du sagtest, unangenehm ist, weil das, was so die Johnny-Figur ist, ist eigentlich eine klassische Mary Sue. So, unendlich talentiert, unendlich begehrenswert, unendlich unschuldig und ein sehr, sehr großes Opfer. Und so, man weiß, wofür irgendwie Mary Sues da sind oder da waren, wenn sie halt eben als eine bestimmte, ja, so Technik von Überwindung und Spaß und Selbstverständnis in Fanfiction benutzt werden. Und das ist das halt, wie du sagst, es mutet wie eine sinistre Version davon an. Diese, ja, Selbstinszenierung als betrogenes Opfer, als irgendwie so ja durchaus irgendwie so ein sexualisierter oder irgendwie sexuell potent inszenierter Mann, der dann aber trotzdem irgendwie sinnloserweise von allen Seiten betrogen wird, gerade auch mit diesem komplett melodramatischen Ende. Na, was heißt melodramatischen Ende? Das ganze Ding
Das ganze Ding
orientiert
ist ja
sich
ein
am
Melodrama. Also,
Ja, klar, also das orientiert sich komplett normal, klassisch an einem Melodrama, irgendwie Rebel Without a Cause, Zitate sind kein Zufall. So, das ist halt ein Melodrama als Outsider-Art.
ich fand ganz spannend, weil du eben gerade, du hast es eben die sinistere Version einer Mary Sue-Geschichte genannt. Ich glaube, ein Zitat, was Sestero zumindest in Disaster Artist auch schreibt, ist, dass er und Tommy halt damals zusammen der talentierte Mr. Ripley geschaut hätten.
Oh.
Und Tommy wohl, ja, Tom Ripley für den Helden der Geschichte hielt. Und ich meinte, ja, wieso? Also, was wäre denn falsch hier dran?
Oh.
Und mir kam jetzt auch nochmal diese Idee von wegen, das ist halt eine Hassschrift, die hier auch verfilmt wurde. Also das ist halt ein sehr wütendes Drehbuch eigentlich, wenn man mal hinter die...
sehr misogyn.
Und misogyn natürlich auch, aber wenn man mal hinter das Versagen der Dialogzeilen schaut, dann ist das wirklich was sehr, sehr... Ein Hassmanifest eines jungen Mannes geradezu. Und ich habe vor 2 Tagen einen anderen Hassmanifest-Film geschaut, nämlich Taxi Driver von Paul Schrader.
Oh,
und da
ja.
merkst du eben aber... Ich glaube, wenn dieser Film, wenn dieses Drehbuch in anderen Händen gelandet wäre als von Martin Scorsese, wäre das ein ganz anderer Film. Dann wär's eher ein blutiger Pfad Gottes oder sowas. Also
ja, ich meine, man weiß ja auch irgendwie mitunter wenig Distanz oder irgendwie mit wie viel Anteilnahme Paul Schrader seine eigenen Filme macht, wie schon wahrscheinlich nicht alle, aber halt irgendwie, wenn er sich in dieses Religiöse hineinwirft, klar wäre das ein anderer Film gewesen. Und so was Scorsese aus dem Film gemacht hat, also selbst jetzt irgendwie im Zeitalter der Incels und der Alt-Right-Bewegung ist es halt immer noch zeitlos.
Total. Ich glaube, The Room leidet vielleicht aber auch ein bisschen, wird vielleicht jetzt nochmal ein neuer Punkt, leidet vielleicht auch ein bisschen drunter, dass es einfach ein bisschen zu populär mittlerweile ist. Also ja, das ist jetzt so dieses, ich kannte die Band schon, als sie in kleinen finnischen Clubs gespielt haben, Argument, aber so eine Kultmasse kann halt auch nur irgendwie endlich wachsen. Also irgendwann hat es halt auch nichts Transgressives mehr, diesen Film auszulachen. Und ich habe das Gefühl, dieser Punkt ist mittlerweile ein bisschen erreicht. Also es gibt ja immer noch Leute, die den Film nicht gesehen haben und wie gesagt, diese Screenings sind total lustig, aber ich fühle mich mittlerweile nicht mehr so wohl, so mit dem ausgestreckten Finger auf den Film zu zeigen. Weil man, ja, aus Punkten, die ich schon angesprochen habe, aber auch einfach, es hat so eine komische Überlegenheitshaltung in sich. Also ich bin eigentlich kein Fan von dieser sogenannten Superiority-Humor-Theorie, die eben besagt, dass das Lachen auch irgendwie was gesellschaftlich Destabilisierendes hat und eben was Ausgrenzendes hat, um sich über den anderen zu erheben. Aber ich glaube, im Fall von The Room haben wir das wirklich. Weil wir ja hier wirklich mit einer Schadenfreude auf dieses Werk eindreschen, was mir mittlerweile nicht mehr so gut schmeckt.
Das kann ich nachvollziehen und ich glaube so zumindest meine Erfahrung, wie über den Film gesprochen wird, selbst halt auch von meinen Filmleuten in meinem Screening oder halt auch irgendwie so von mir selbst, natürlich dreschen wir auch wir halt auf diesen Film ein, weil so er ist halt auf eine gewisse Art und Weise verdient. Das ist halt ein Autounfall. Es gibt sehr, sehr wenig, was der Film irgendwie halt nach mehr oder weniger objektiven Parametern irgendwie richtig macht. Aber man weiß halt auch, dass die Popularität des Films sich genau daran heftet. Und ich weiß auch, ich kann nachvollziehen, was du mit Too Popular for His Own Good meintest. Weil das zu entdecken, das wirklich zu entdecken und nicht damit konfrontiert zu werden, weil es populär ist, sondern, oh mein Gott, worauf bin ich hier gerade gestoßen? Wieso existiert dieses Ding? Als der Film noch weniger populär war und halt wirklich nicht als Kultobjekt, sondern als schlecht ging, hat er mehr so eine Aura, die von ihm ausging. War vielleicht auch mehr so dieses Sinistre, dieses etwas Verstörende, Selbstoffenbarende, über das wir gesprochen haben, noch Teil von diesem Film. Und so die Popularität und so natürlich so die Screenings als Massenerfahrung sind super witzig und auch vielleicht irgendwie für Greg Sestero ein bisschen redeemend. Aber das nimmt den Film das vielleicht halt auch ein bisschen, dieses Potenzial, dass das eigentlich wirklich einen recht unangenehmen Kern hat.
Auf jeden Fall, sag ich mal, eine Ebene, wie ich mich dem Film mittlerweile sehr gern nähere und die ich auch tatsächlich recht zuträglich finde, ist tatsächlich, den Film wirklich mal zu studieren als Untersuchungsobjekt. Also einfach zu gucken, warum funktioniert das nicht. Also ja, es ist super einfach zu sagen, ja, so verhalten sich Menschen halt nicht. Oder das ist, die Szene ist schlecht geschrieben, aber wirklich mal zu gucken, welche Sachen funktionieren denn hier nicht oder warum funktioniert die Szene nicht? Denn, wie du bereits schon auch korrekt ausgeführt hast, das ist im Kern ein sehr klassisches Melodrama. Das ist eine Geschichte, die wir vielleicht nicht 100-mal, aber schon 99-mal erzählt bekommen haben, die wir auch in Hollywood schon mehrmals erzählt bekommen haben. Halt eine Frau zwischen zwei Männern und die sind auch noch beste Freunde. Aber hier, und auch zu schauen, glaube ich, welche Funktion die Szenen eigentlich haben sollten, aber wie sie sie nicht erreichen, das finde ich mittlerweile sehr gewinnbringend.
Ja,
ich würde und wirklich, also, ich würde wirklich also jedem angehenden DrehbuchautorIn oder so wirklich mal empfehlen, sich The Room anzuschauen und sich wirklich zu fragen, warum funktioniert das nicht?
Also soweit ich das mitbekommen habe, wurde das jetzt bei mir in Siegen in manchen Seminaren auch tatsächlich gemacht, beziehungsweise das war auf jeden Fall so vielfach der Spin, wo ich mich daran erinnere, dass wir das in unserer Besprechung nach der Sichtung des Films gemacht haben, so, ja.
Hast du eine Lieblingsszene?
Boah, schwierig zu sagen, ganz, ganz schwierig zu sagen.
Also ich bin immer groß, also es gibt natürlich traditionierte und kanonisierte Szenen in diesem Film. Ich liebe natürlich die Blumenshop-Szene mit Hey Doggy. Also das ist wirklich jedes Mal wieder Gold, das könnte ich mir wirklich 100-mal anschauen. Was ich sehr, sehr gerne mag, ist tatsächlich die Szene im Coffeeshop, also in diesem Café, wo der Ton nicht funktioniert. Also wo wir auch erstmal diese zwei Bestellungen von irgendwelchen anderen Kundinnen sehen und wie dieser Coffeeshop anscheinend nur To-Go-Becher verkauft, also obwohl die Leute in diesem Café sitzen. Und da stelle ich mir dann einfach Fragen. Also und dadurch lebt der Film dann auch irgendwie. Wenn man diesen Film wirklich mal begreift als ernsthaften Film und auch als ernsthafte Diegese und dann einfach mal anfängt, so ein paar weitergehende Fragen zu stellen.
Ja, so vor allem, wenn man Film als ein wirklich so zutiefst intentionales Ding begreift, so halt ein kollaboratives und zutiefst intentionales Projekt, ja. Wo so mehrere Menschen sich darauf einigen müssen, welche Dinge sie jetzt eigentlich machen, und auf diese Dinge mussten sich Menschen halt mal geeinigt haben. So, wenn ich jetzt an so kleine Quirks oder Besonderheiten von diesem Film denke, die mir noch aufgefallen sind, ist das, also cheep, 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 you're just a chicken. Das kommt halt dreimal in dem Film vor, drei magische Zahl, wissen wir. Woran ich jetzt gerade denke, ist, dass dieses cheep, 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 you're just a chicken als letztes in einer zutiefst dramatischen, überhaupt nicht humoristisch gemeinten Szene als wirklich dramatischer Callback-Moment vorkommt. Mhm. Und so man merkt die Intention dahinter. Man merkt so die Schrauben und Verschränkungen und wie das hätte eigentlich funktionieren sollen. Ist irgendwie in Genre-Zusammenhang oder intertextuell lesbar. Aber so, wie du sagst, es ist faszinierend, wirklich zu untersuchen, an welchen Weichen und Stellschrauben er gerade halt wirklich entgleist.
Etwas, was ich sehr mochte, was Taro auch nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht hat, ist, dass dieser ganze Film tatsächlich wirkt, als hätte ihn ein 13-Jähriger geschrieben. Ja. Also als würden hier halt Kinder Erwachsene spielen. Weil das sind eben so Punkte, dass Johnny halt in der Bank arbeitet. Punkt. So, das muss reichen. Und Schauspieler zu haben, die versuchen, mit einer Ernsthaftigkeit und mit Ausdruck halt Dinge zu sagen, wie, oh, Johnny hat seine Beförderung in der Bank nicht bekommen. Oder Johnny, der nach Hause kommt und sagt, oh, es war heute so stressig in der Bank. das finde ich halt auch wieder ganz herrlich.
Weiß Johnny, was eine Bank ist? Oder beziehungsweise, ja, Quatsch, genau, weiß Tommy Wiseau, was eine Bank ist?
Deswegen, wir haben im Vorgespräch über Sebastian Fitzigs Das Kind geredet. Da gibt es eine Podcast-Folge bei meinem anderen Podcast Celluloid-Zyniker, wo ich mit Patrick Kittler und Lukas Kohrstedt über diesen Film rede. Und wir dem Film unter anderem, wir kreiden ihm ein paar Dinge an, aber wir kreiden ihm unter anderem auch an, dass Eric Roberts in der Hauptrolle als glattgeleckter Anwalt halt komplett fehlbesetzt ist. Und man muss eben auch sagen, Johnny, also Tommy Wiseau, ist als Banker auch komplett fehlbesetzt. Denn so sehen Banker nicht aus.
Wie erfolgreich muss er sein, dass er ja halt aussehen kann wie, Zitat, Greg Sestero, ein langhaariger Pirat?
Ja, das ist sehr gut. So, wenn man, es gibt ja so, sag ich mal, in der Soziologie so dieses Argument oder viel das Argument, dass man Filme eben für Lieschen Müller dreht. Also für die Frau, die im Dorf in Bayern sitzt, aber die hat eine sehr bestimmte Vorstellung von der Welt und die möchte sie auch gespiegelt bekommen haben in den Filmen. also in ihren Filmen. Und das tut The Room halt überhaupt nicht. Und dahingehend hat das natürlich was sehr Subversives, weil Figuren alle nicht so aussehen wie ihre Profession. Also wenn sie denn überhaupt einen Beruf vom Drehbuch zugeschrieben bekommen oder nicht einfach nur da sind.
Wobei ich weiß nicht, ob ich komplett da mitgehen würde, weil ich glaube so, auf eine Weise ist das, was The Room zeigt, ja ein durchaus irgendwie so ein populäres Missverständnis von Amerika oder halt ein populäres, klischeehaftes Missverständnis von den US-Staaten, wie man es vielleicht irgendwie in einem anderen Land aus dem Fernsehen kennt. Das sind so gefilterte Klischees, die man alle nicht so richtig begriffen hat. Das sind nicht mal Melodrama, nicht mal nur irgendwie James Dean, sondern Sachen aus den Seifenopern und das halt irgendwie so reverse-engineered daraus.
Insofern, da hast du recht, es hat tatsächlich was von, ja, etwas, was wir viel in den 30ern und 40ern hatten, also wo Exilregisseure dann eben nach in die USA kam, um dort ihre Version von American Dream-Geschichten zu erzählen. Das ist jetzt ein bisschen früher, glaube ich, als die 30er, aber man denke zum Beispiel an Erich von Stroheims Gier-Adaption, also der Adaption des Frank Norris-Romans McTeague, wo McTeague, glaube ich, eher auch eine Kritik am American Dream an sich ist, merkt man in dieser Stroheim-Inszenierung, glaube ich. Nee, andersrum. Also wo der Norris-Roman tatsächlich noch an den American Dream glaubt und sagt, die Menschen sind halt schuld, hat Stroheim halt eine ganz andere Perspektive darauf, weil er hat gesagt, nee, dieser American Dream an sich ist halt schon eine fragwürdige Ideologie. Und der macht die Menschen kaputt. Also es sind nicht die Menschen, die den American Dream kaputt machen, es ist der American Dream, der die Menschen kaputt macht. Und The Room ist immer so ein paar Schritte davon entfernt, auch auf dieser Ebene lesbar zu sein. Aber es sind halt dann doch immer ein paar Schritte, die noch fehlen.
Ja, beziehungsweise der Film ist ein paar Schritte davon entfernt, überhaupt lesbar zu sein, weil die Ideen, die du jetzt aus dem Erich von Stroheim-Film rausgelesen hast, auf dieser Ebene der Kohärenz kommt der Film natürlich nicht. Das sind so halb erinnerte Versatzstücke und Spielfiguren, die irgendwie mal vielleicht irgendwann mal von sowohl von MTV als auch von Dallas reverse-engineert hat und Puppen, mit denen man spielt, die halt irgendwie die Staffel von der eigenen Märtyrer-Fantasie sind.
Ich bin sehr überrascht, dass wir tatsächlich ein fundiertes Gespräch über The Room zustande bekommen haben.
Ich glaube, das kommt extrem oft vor. Ich glaube, der Film provoziert da sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Takes und ich glaube, mittlerweile provoziert er halt auch mittlerweile sehr, sehr viel intellektualisierende Takes. Ich weiß nicht, ob er so eine...
Ich kenne halt noch den alten The Room-Diskurs, der halt nur, also der halt eher das Draufhauen war. Und das einfach war, guck mal, wie schlecht es ist.
Ja, ich meine, der liegt ja auch irgendwie so finde ich, so sogar mittlerweile eine gewisse Kompetitivität darin, eine besonders originelle Deutung von The Room zu machen. Ich glaube, vielleicht machen wir jetzt gerade auch nichts anderes.
Wir sind Teil des Problems.
Jo. Kein richtiges Leben im Falschen.
Ich denke mal, es wird nicht die letzte Veranstaltung von The Room gewesen sein, die Nico und ich zusammen anbieten werden. Und wenn euch diese Besprechung Lust gemacht hat und ihr tatsächlich noch niemals The Room gesehen habt oder es schon etwas länger her ist, können wir beide, glaube ich, nur empfehlen, sich mal so ein Community-Screening rauszusuchen. Im Idealfall auch, wenn Greg Sestero anwesend ist, denn ich kann mir wirklich dieses Q&A mit ihm, das kann ich mir jedes Mal wiedergeben. Also da merkt man dann doch, dass dieser Mann tatsächlich auch ein gewisser Profi ist. Wenn er vielleicht backstage, ich will nicht sagen schlecht gelaunt ist, aber etwas zurückhaltend ist, eher etwas introvertiert ist, dann blüht er halt auf der Bühne komplett auf und ist mit einer sicherlich auch beabsichtigten und notwendigen Selbstironie dabei, aber das ringt mir immer wieder großen Respekt ab, was für ein Showman es dann er dann am Ende des Tages doch ist.
Ja, man erfährt halt solche Geschichten wie das Spoiler-Alarm, so Leute The Room auf ihrer Hochzeit haben laufen lassen und sich über The Room kennengelernt haben. So, irgendwie so als Artefakt oder halt als Produkt ist der Film halt irgendwie so auch ein bisschen redeemed, allein durch dieses Buch der Disaster Artist und was Greg daraus macht.
Ja, vor allem durch den Film und vor allem auch durch den James Franco-Film, ne? Wo ich aber auch sagen würde, ich glaube, da haben wir es auch eher mit einem... Wir haben es mit einer Interpretation des nennen wir es Sachbuches zu tun oder dieses biografischen Romanes zu tun. Vielleicht reden wir irgendwann auch nochmal über The Disaster Artist, vielleicht wenn Nico wieder dabei ist, wenn mich auch interessieren würde, was er über den Film denkt. Ich
habe noch nicht gesehen.
Ich halte das für einen sehr schwierigen Film und einen vielleicht grundsätzlich auch etwas fehlgeleiteten Film, aber dazu an anderer Stelle mehr. Wir haben ja auch gute Sachen gesehen, beziehungsweise wir haben was gesehen, was, glaube ich, ein bisschen polarisiert gerade, wahrscheinlich der größte Kinostart der letzten Wochen, Furiosa, Mad Max Saga. Knapp 10 Jahre nach Fury Road hat sich George Miller nochmal auf den Regiestuhl geschwungen, um das Prequel zu Mad Max Fury Road zu erzählen. Und ich glaube, die langweiligste Frage und die langweiligste Aussage, die ich gelesen habe, ist immer, ja, der Film war aber eigentlich unnötig. Wo ich dann sage, und welcher Film ist dann nötig? Aber gut, worum geht's? In der nahen Zukunft ist die Welt eine Wüstenödnis, in welcher Rohstoffe wie Benzin, Wasser und Nahrung selten sind. Die junge Furiosa, erst Elijah Brown, später Anya Taylor-Joy, wächst aber im grünen Land, einem Paradies, auf. Als sie von dort entführt wird, fällt sie in die Hände einer großen Biker-Horde unter der Führung des Warlords Dementis, Chris Hemsworth. Bei ihrem Streifzug durch das Ödland stößt der auf die Zitadelle, die von Immortan Joe, Larry Holmey, regiert wird. Als ein Versuch, sich dessen Besitz unter den Nagel zu reißen, scheitert, muss Dementis seine Gefangene an den mächtigen Joe abgeben, wo Furiosa nun aufwächst. Doch während die beiden Tyrannen auch in Zukunft um die Vorherrschaft kämpfen werden, plant die junge Frau ihre Flucht und Rückkehr nach Hause. Doch sie hat noch ein weiteres Ziel. Rache an Dementis, der ihre Mutter auf dem Gewissen hat. Es ist ja mittlerweile auch eine Kunst, also eine eigene Kritikform geworden, Inhaltsangaben und Plotsynopsen zu kritisieren oder zu analysieren. Ja, das passiert in diesem Film, aber eine etwas ungelenke Inhaltsangabe an dieser Stelle, möchte ich sagen. Vielleicht gibt aber vielleicht auch schon einen ersten Vorgeschmack darauf, was einem beim Film erwartet. Wenn Fury Road ja wirklich eine sehr gestreamlined ist, ein sehr geradliniger Film war, der aber in seinen kleinen Details unfassbar viel bot, dann ist Furiosa wirklich ein Epos, ein ausufernder Film, der immer mal wieder Mut zur Lücke lässt, wo man als ZuschauerIn, glaube ich, auch bereit sein muss, so ein paar Handlungssprünge, so ein paar Ellipsen selber zu füllen. Und ich kann verstehen, dass einen das vielleicht frustriert oder dass man nicht möchte. Ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen und mich hat das auch beim zweiten Mal sehr begeistert. Wie ging es dir mit dem Film?
Ich kann nachvollziehen, was du jetzt gerade zur Synopse gesagt hast, beziehungsweise ich finde das eigentlich recht instructive, dass so eine Synopse vielleicht ein bisschen sperrig oder ungelenkt wirken kann, weil, wie du jetzt auch selbst gesagt hast, Fury Road ja sehr gestreamlined ist, also halt wirklich in einem strengen narrativen, strukturellen Sinne. Fury Road, Mad Max Fury Road ist, wir fahren irgendwo hin und dann fahren wir wieder zurück. Und natürlich ist der Film thematisch wesentlich reicher, als so seine relativ einfache Plotstruktur es wiedergibt. Entsprechend so, ich fand halt Furiosa entsprechend ja durchaus sperriger, weil halt sein Narrativ durchaus ausfranst, weil es halt nicht diese, ja, eigentlich so Einheit von Raum und Zeit mehr hat, die ja Fury Road fast durchgezogen hat, und weil es in seinem Ziel, wenn man halt irgendwie den Plot anhand der Hauptfigur festmacht, eine inhärent frustrierende Bewegung an sich hat. Weil ja, weil die Bewegung, die der Film macht, eben die ist, dass sich Furiosa immer mehr von dem Paradies entfernt, aus dem sie entrissen wurde. Sowohl räumlich als auch zeitlich als auch ideell. Und ich kann auf eine Weise auch verstehen, diese Frage, die du sehr langweilig findest, die so oft gestellt wird, wie, ja, warum war das denn jetzt nötig? Das ist, glaube ich, auch wirklich so oft eine aufkommende Frage von Prequel-Geschichten. Und weil halt Fury Road so, ja, in sich geschlossen und perfekt wirkt, hat sich wahrscheinlich niemand wirklich gedacht, braucht diese an sich schon sehr, sehr elegant umrissene Figur Furiosa überhaupt noch eine Backstory? Kann man sich das nicht schon denken? Ja klar, man kann es sich vielleicht denken, aber ich fand es sehr, sehr, ja, für sich spannend und wertig, dem Film jetzt zuzusehen, wie er halt, ja, diese Erzählbewegung, die ja an sich ja nur eine sehr, sehr frustrierende und düstere und sperrige ist, ja doch rechtfertigt.
Ich habe mich tatsächlich Furiosa dann ein bisschen anders genähert, beziehungsweise eine Interpretation oder eine Sichtweise auf Fury Road, die ich sehr mochte, ist, ich glaube, das stammt sogar vom Lexikon des internationalen Films oder sowas, die halt meinten, das ist halt das Stagecoach für eine neue Generation. Und das ist ja gar nicht so abwegig, sag ich mal, vom Grundplot her. Wir haben halt einen Cowboy, der eben die Kutsche mit den Sexworkerinnen beschützt, was ja so ganz grob auch die Geschichte von Stagecoach ist. Und Furiosa geht dann halt nochmal ein paar Jahre weiter in der Geschichte des Westerns. Das ist halt hier wirklich ein Italo-Western. Also das ist ein dreckiger Film. Ich war wirklich überrascht davon, wie sadistisch brutal dieser Film teilweise ist.
Wie wenig spaßig
das alles ist, wie er Grausamkeiten zelebriert. Und das erinnert mich dann ja tatsächlich nicht nur an Sergio Leone. Also ich finde tatsächlich, wenn Fury Road Stagecoach war, dann ist das hier Spiel mir das Lied vom Tod. Sondern auch nochmal an nochmal kleinere und dreckigere Filme wie irgendwie Töte Django oder Verdammt zu leben, verdammt zu sterben von Lucio Fulci. Und als Western-Kommentar finde ich diese beiden Filme sehr, sehr greifbar. Und deswegen habe ich mich aber auch nie gefragt, warum wird mir diese Geschichte erzählt? Denn ich glaube, wenn der Film weniger kompetent wäre, dann vielleicht könnte man sich diese Frage stellen. Aber man muss ihm ja zugute halten, zumindest ging es mir so, dass ich mich auch 2,5 Stunden hier nicht gelangweilt habe, dass ich dieser Welt sehr gerne zugesehen habe. Und ich schon finde, dass auch Miller hier wieder sehr viele spannende Diskurse im Hintergrund versteckt. Auf die man Lust haben muss als Zuschauer und man muss, glaube ich, auch Lust haben, die zu finden. Eben auch Sachen selber zu Ende zu denken. Ja. Wir sahen auch Fury Road im Filmforum, das Thema dieses Semesters Lieblingsfilme, und Christoph Dobitsch, der ja unter anderem auch bei Katz zu hören ist und, glaube ich, auch für den Filmdienst schreibt, stellte den eben vor als einen seiner Lieblingsfilme, und ein Student meinte eben auch, ja, also er könne das schon nachvollziehen, was Dobitsch meinte mit seinem impliziten Storytelling und seinem sehr visuellen Storytelling, aber er hätte sich halt schon mehr ein Warum eigentlich gewünscht. Also er hätte schon gern mal erfahren, was das für Zeug ist, was sich die Warboys da ins Gesicht schmieren. Wo ich dann immer sagen würde, mir reicht das eigentlich zu sehen, das scheint irgendwie ein Aufputschmittel zu sein oder sowas. Und ich glaube, das kolossale Missverständnis an Furiosa ist, dass man erwartet, dass dieser Film einem irgendwas erklären würde. Weil das tut er nicht. Er liefert auch der Furiosa-Figur keine nennenswerte Hintergrundgeschichte an, von dem, was wir nicht schon aus Fury Road wussten.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Geniale. Ich glaube, das ist das Geniale an diesem Film. Weil ja, nominal mag das ein Prequel sein, aber es ist, wie schon Fury Road, mehr eine Bestätigung davon, dass Plot oder was auch immer wir als Plot beschreiben wollen, nicht unbedingt das ist, was große Filme am Laufen hält. Hast du die Motorenreferenz verstanden, die ich ja gerade gemacht habe? Das war
ja, genau. beziehungsweise das ist halt genau das, was ich mit, wie der Film sich selbst rechtfertigt, meinte, dass er halt einen Grund sucht und den auch findet, diese Geschichte zu erzählen. Und dieser Grund halt nicht wirklich, oder muss nicht wirklich etwas mit Erklärungen von etwas zu tun haben. Ich finde auch die Spiel mit das Lied von Tod-Referenz, die du gerade angebracht hast, sehr, sehr treffend. Gerade auch, weil der Film das wirklich irgendwie an mehreren Instanzen so recht bewusst zitiert, finde ich. Ich finde den Umgang mit Rache in dem Film ja sehr, sehr klug, sehr verdient. Auch irgendwie das Finale, was irgendwie in anderen Händen sehr klischeehaft hätte werden können, das hat der Film sich hart erarbeitet. Ich muss aber sagen, dass ich persönlich bestimmte Diskurse in, also bestimmte Thematiken in Fury Road spannender durchgezogen fand. Und das betrifft zum einen halt irgendwie den Aspekt so von Gender, von Unterdrückung der Frau, von Feminismus, und zum anderen etwas, was ich so die Ästhetik des Faschismus nennen würde. Und das meine ich halt wirklich in dem Sinn von, Ich bringe das jetzt einfach mal rein, Franco Marinetti, das futuristische Manifest. Für mich ist Fury Road ja eigentlich so eine zeitgenössische Darstellung von diesem futuristischen Manifest von des Künstlers und Schriftstellers Franco Marinetti, der halt so auf einer komplett ästhetischen, auf einer komplett amoralischen, sinnlichen Ebene den Krieg, die Technologie, die Industrie, die Maskulinität verherrlicht hat, die Gewalt auch verherrlicht hat, und so in dessen halt alles andere abgewertet, der daraus halt so ein bestimmtes ästhetisches Programm erschaffen hat, wie Literatur zu klingen hat, wie Kunst auszusehen hat. Luigi Russolo, auch ein italienischer Futurist, hat auf dieser Grundlage halt im Grunde die Noise-Musik erfunden. Und ich finde, so diese ganze Ästhetik der Warboys oder halt dieser ganzen Zitadelle, in der Furiosa aufgewachsen ist und aus der sie ausbricht, ist halt wirklich so dieses komplette ästhetische Ideal des Faschismus oder wie er halt in Italien im Anfang des 20. Jahrhunderts so theoretisiert wurde. So, wenn man Faschismus nicht als eine kohärente Ideologie begreift und so darin war ja durchaus biegsam, sondern als oder halt nicht als eine irgendwie an Ethik gebundene Ideologie, sondern als eine Ästhetik und so das sinnliche Erfahren und das essgebundene Ideologie, dann macht es komplett Sinn, so Faschismus als ein ästhetisches Phänomen irgendwie so auch irgendwie zu framen und zu lesen. Und insofern, die Ästhetik dieser Motoren, dieser Gewalt, dieser kompletten Entbehrlichkeit der glücklich in den Tod springenden Warboys, die sich mit Chrom irgendwie da vollsprühen, das ist halt die Realisation von diesem italienisch-faschistischen Ideal für mich. Und das müssen da auch keine Drogen oder Aufputschmittel sein. Es reicht für mich in dem Falle, dass das Chrom ist. Und um wieder zu Fury Road zurückzukommen, so indem es sich sehr, sehr stark an Moment, Furiosa als erlebende Figur heftet, hat es halt weniger davon. So, man hat hier sehr, sehr stark das subjektive Empfinden von ihr, so, was man halt aber auch nur erahnen kann, weil dieser Film nicht psychologisiert, sondern halt, naja, sie verfolgt, sie an sich heftet, sie ihr seine Perspektive entsprechend beschränkt. Aber es ist halt weniger davon da. Und also vielleicht ist das einfach subtiler eingewoben. Ich habe das in dem Moment nicht mehr so stark gefunden. Auch weil sie halt irgendwie so, man hat hier keinen Trupp von weiblichen Figuren, sondern man hat wirklich nur einen sehr, sehr kurzen Einblick darin, wie Frauen da eigentlich leben. Der Film kann für mich anderes, diese Idee von der totalen Entbehrlichkeit von Körper und Leben, das zieht er, glaube ich, noch radikaler durch, weil er halt düsterer und grimmiger ist. Aber so bestimmte Sachen, die mir diese Welt, die George Miller da erschaffen hat, noch mal näher gebracht haben, die mich so begeistert haben, das fand ich in Furiosa halt weniger. Und deswegen, ich finde ihn immer noch sehr gut. Ich mag ihn ein bisschen weniger als Fury Road. Ich glaube, das fanden bisher alle so, die ich gefragt habe.
Ja, ich glaube, das ist auch die einhellige Meinung. Ich glaube auch, die kann ich auch komplett unterschreiben. Ich glaube, Furiosa setzt halt, wie wir beide ja schon gesagt haben, auch komplett andere Akzente einfach. Für mich ist das hier mehr ein Film tatsächlich über das Geschichtenerzählen und über die Konstruktion von Legenden, die halt so einen Warlord-Stamm irgendwie am Laufen halten. Weil George Miller interessiert sich hier sehr dafür, wie Sachen erzählt werden, wie Figuren von sich selber sprechen. Ich mag eben auch, also wie hier ja auch die zwei Clans gegenübergestellt werden, wie wir merken, okay, die haben halt beide noch Elemente aus der alten Welt übernommen und daraus jetzt eine neue geschaffen. Also wir wissen ja aus dem ersten Teil schon, Immortan Joe hat halt, du hast es den italienischen Faschismus genannt, ich würde sagen, so ein bisschen nordische Mythologie ist da ja auch drin,
Auch
weil
ja.
wir wollen nach Valhalla und sowas und Dementus, das steckt ja schon im Namen drin, hat sich offensichtlich das römische Imperium zum Vorbild genommen und scheitert am Ende auch genau wie das römische Imperium scheitern wird. Das finde ich sehr spannend und ich möchte nicht komplett spoilern, aber sagen wir so, die Dementus-Figur wird gegen Ende des Filmes zu Furiosa sagen, Do you have it in you to make it epic? Und ich glaube, das ist die Frage, die George Miller mit diesem Film eben auch stellt. Hat der Film es in sich, es epic zu machen? Und was heißt überhaupt epic? Du hast ja sehr häufig schon mit dem Wort irgendwie unbefriedigend rumgeworfen. Und ja, das ist irgendwo ein unbefriedigender Film, weil er unsere Erwartungshaltung unterläuft, weil er uns Figuren in die Geschichte wirft, um sie 10 Minuten später wieder rauszunehmen. Und für mich ist es mehr ein Kommentar auf Geschichten erzählen als vielleicht selber eine erzählte Geschichte. Und ich kann auch verstehen, dass man das frustrierend findet. Mir hat es sehr viel gegeben.
Ich finde, mit dem Frame kann man halt auch wirklich sehr, sehr gut das Ende lesen. Also das Ende fand ich wirklich sehr besonders, weil in dem Ende, und das ist halt wirklich, ich hoffe jetzt kein Spoiler, weil ich das jetzt wirklich nur sehr, sehr, sehr abstrakt verhandle, in dem Ende geht es nicht nur um Rache, sondern in dem Ende geht es dann darum, was irgendwie so die bestmögliche, die korrekte Ausführung von Rache ist. Und Rache ist für mich ein so seit wirklich sehr, sehr, sehr vielen Jahren sehr, sehr faszinierendes Subjekt. Und wie man eine Rache ausführt, wie Gerechtigkeit oder halt in dem Sinne poetische Gerechtigkeit geht, das ist ja auch so, wie man ein gutes Ende schreibt oder sich irgendwie erdenkt, erlebt, erkämpft. Das ist ja genau das, worum es in dem Ende geht, und das ist halt genau auch so ein Knackpunkt von Geschichten erzählen, was du gerade angebracht hast.
Ich würde vielleicht noch sagen, wenn wir auf diese Ebene gehen wollen, ich finde die ersten 1,5 Stunden des Filmes wirklich nahezu perfekt. Also der Film ist in Kapitel unterteilt, ich glaube es sind 5 Kapitel, wenn ich mich nicht irre. Und so die ersten 2-3 Kapitel finde ich wirklich toll. Der Film strauchelt für mich am Ende ein bisschen auf der letzten Stunde, weil ich sagen würde, der Film setzt Akzente, die ich nicht erwartet hätte, nennen wir es so. George Miller interessiert sich für bestimmte Punkte in dieser Geschichte, und das sind nicht unbedingt die Punkte, die mich interessiert haben oder die ich als maßgeblich für diese Geschichte erachtet hätte. Denn man muss, glaube ich, auch mal sagen, Furiosa kommt in ihrem eigenen Film sehr, sehr wenig vor. Man hätte das Ganze, glaube ich, auch einfach vielleicht A Wasteland-Saga nennen können oder so etwas, und vielleicht wären dann Leute auch weniger frustriert gewesen.
Ja, stimmt, Erwartungshaltung.
Ja, ich habe das Gefühl, George Miller ist ja ein sehr schlauer Typ. So. Also ich habe das Gefühl, da steckt auch eine Berechnung wieder hinter.
Ja, so ein bisschen Force-Feeden, also dann, dass Leute da hingehen, weil sie Furiosa sehen wollen, und dann bekommen sie halt aber auch einfach nur so Wasteland-Geopolitics.
Und sagen wir so, der Film frustriert auf die positive Art und Weise an vielen Stellen, weil eben Sachen, die man sich länger ausgemalt gewünscht hätte, in einer kurzen Sequenz abgehandelt werden, aber andere Sachen Miller dann wieder viel mehr interessieren. Das war eben auch die Kurzkritik, die der schon erwähnte Christoph Dobitsch, als wir gemeinsam das Pressescreening verließen, äußerte, dass er meinte, schade, also ich hätte dem Ganzen auch gerne nochmal eine Stunde mehr zugeguckt und dafür mehr erfahren über gewisse Sachen. Das ist ja aber eigentlich auch mit das Schönste, was man über den Film sagen kann, dass ich dem durchaus auch noch eine Stunde länger hätte zuschauen können.
Vor allem, wenn er über 2 Stunden lang ist.
Ja.
Ja, mal sehen, ob es mal wieder, ob es irgendwann noch mehr von diesen Entdeckungstouren in diese Wasteland-Welt geben wird, weil du hast zwar erwähnt, das ist jetzt irgendwie so ein recht großer Start gewesen, vor allem kommerziell, aber das, was ich jetzt eher gehört habe, also das kann sich vielleicht auf die amerikanischen Boxoffice-Zahlen beziehen, dass das gar nicht mal so gut angelaufen ist und jetzt alle nervös sind, weil so super aufwendige Produktion wahrscheinlich super viel Geld in den Sand gesetzt. Macht George Miller jetzt nochmal so einen Film? Naja, ist das Kino noch zu retten?
Es ist auf jeden Fall einer der idiosynkratischsten Blockbuster, die man seit langer Zeit im Kino gesehen hat, und ich würde ihn vollumfänglich empfehlen.
Ich auch.
Cool, ich glaube, wir kommen zu einem weiteren Film, den wir beide vollumfänglich empfehlen können. Ich habe bereits an anderer Stelle über diesen Film geredet. Es geht um Do Not Expect Too Much from the End of the World. Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt, der neue Film von Radu Jude. Wen das interessiert, ich habe im Katz-Podcast mit dem lieben Lukas Bawenschik über diesen Film gesprochen, und Maria und ich haben zusammen mit Lena theoretisch auch mal über diesen Film gesprochen, in einer verlorenen Aufnahme.
SpongeBob, verlorene Folge!
SpongeBob, du hast mich enttäuscht.
Beschmutzt.
Beschmutzt. Und das ist für unsere Freunde, die das Spiel aufmachen. Wie lange können Maria und Finn eine Konversation halten, ohne in eine SpongeBob-Referenz abzugleiten?
Eine Dreiviertelstunde.
Ja.
Knapp.
24.
Weißt du, was du... Egal! Hier, ich schalte mein Gehirn wieder ein.
Ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe. Auch ein sehr langer Film, knapp 170 Minuten lang, den ich aber auch bereits 4 oder 5 Mal genossen habe. Und genossen trifft es hier wirklich.
4 oder 5 Mal?
Ich habe den sehr häufig gesehen. Krass. Ich habe ihn allein 2 Mal innerhalb der letzten 2 Wochen gesehen. ich kann schon mal sagen, ich liebe diesen Film. Also, worum geht es? Es ist etwas kompliziert zu erklären, aber irgendwie auch nicht. Wir folgen Angela, einer Produktionsassistentin eines rumänischen Filmteams, die auf Casting-Scouting geht, um körperlich behinderte Menschen für ein Sicherheitsvideo zu casten, die dort über die Sicherheit von, über den Sinn von arbeitssicherheitsstiftenden Utensilien reden sollen. Das Ganze ist zwischengeschnitten mit einem Film aus den 80ern aus Rumänien, Angela May Depart, der kommentierend auf die Hauptsynopsis, auf den Hauptplot des Films eingreift. Radojud selber nennt das auch einen Dialog mit einem alten Film. Und dann gibt es noch einen, ja, auch so einen zweiten Teil, der ästhetisch nochmal rausfällt, wo wir dann den Dreh dieses Sicherheitsvideos sehen. Und das Ganze ist formell und ästhetisch sehr, sehr verspielt. Eine große Wundertüte. Und es ist ein bisschen, wer das kennt, die Cahiers du Cinéma hat in einem Editorial mal beschrieben, über was für Filme sie eigentlich reden wollen oder warum sie über Filme reden. Und dann haben sie gesagt, gut, wir müssen als Filmkritiker erstmal begreifen, dass jeder Film Abbild eines kapitalistischen Systems ist und sich davon auch nicht befreien kann. Und jetzt gibt es halt verschiedene Erkennungsgrade von Filmen. Es gibt Filme, denen das komplett egal ist, dass sie in diesem System sind und die das System einfach nur bedienen. Da sagen sie, die gibt es, ist auch interessant, über die zu schreiben, aber wirklich interessieren tun uns andere Filme, nämlich die Filme, die wissen, dass sie in diesem System stattfinden und versuchen wollen, das zu destabilisieren. Und das kann man auf verschiedene Art und Weisen machen. Sie führen zum Beispiel Persona an als einen der Positivbeispiele, weil das eben ein Film wäre, der auch ästhetisch versucht, ein System zu destabilisieren, nämlich eben das System des bekannten Filmes. Und ich glaube, Radojuds Film oder fast alle seine Filme sind auch genau Vertreter dieser Kategorie. Das sind Filme, die wollen angreifen, die wollen die Grenzen des Mediumsfilms neu ausloten. Und deswegen sind es auch immer Filme, wenn ich ein bisschen frustriert vom Kino bin, was manchmal passiert, dann muss ich eigentlich nur darauf warten, dass Jude einen neuen Film macht und dann bin ich wieder verzaubert und glaube daran, dass das Kino lebt und dass es uns noch eine Weile erhalten bleibt.
Ja, ja, also das sind auf jeden Fall sehr, sehr engagierende Filme, die halt auch teilweise weniger eine Immersionserfahrung, eine klassische narrative Immersionserfahrung bieten, als dass sie einen als Zuschauer halt wirklich mitmachen lassen, oder als Zuschauerin. Also so der einzige Film von Radojud, den ich gesehen habe, den ich aber halt wirklich unfassbar gut finde, ich glaube, nach Thelma, mein liebster Film der 10er Jahre ist, es ist mir egal, ob wir als Barbaren in die Geschichte eingehen. Und das ist halt so in einem dokumentarischen Stil oder als Mockumentary aufgezogener Film von extrem entlarvenden Dialogen über halt so eine gewisse verheimlichte oder halt irgendwie propagandistisch übertünchte Periode in der rumänischen Geschichte, was jetzt irgendwie nicht so aufregend klingt, wie es ist, weil es ist sehr aufregend. Ich musste den Film damals in 2 Sessions schauen. Einerseits, er ist lang, andererseits, weil der mich so extrem wütend gemacht hat, weil halt so die Dialoge auf diese Art und Weise so on point und entlarvend waren. So, und auch wenn es die Geschichte, um die es da geht, sehr spezifisch ist, sehr so regional, national spezifisch kann man da halt natürlich irgendwie so die Mechanismen von strategischen Vergessen und sowas auch einfach wie Genozidleugnung da extrem gut sehen. Und dieser Film ist formal erstmal deutlich ja, ich will nicht sagen komplexer, weil es halt eine Wertung impliziert ist, aber halt eklektischer. Also das ist das, was mir am Anfang so direkt aufgefallen ist, beziehungsweise da, was meinen Ersteindruck bestimmt hat, ist, dass der Film, also der aktuelle Film, Erwarte nicht so viel vom Ende der Welt, sich sehr, sehr viel mit halt der Materialität von verschiedenen Medien beschäftigt. Wir haben dazu zum Beispiel so der Großteil des Films ist in Schwarz-Weiß gefilmt in einer sehr, sehr grainy Optik, starker Kontrast, ein bisschen verrauscht. Der dazwischen geschnittene Film aus den späten oder mittleren 80ern ist in Farbe gedreht, auf Film.
Anfang und 80er tatsächlich.
1980. Anfang 80er, okay. Aber auf jeden Fall auf Film und in Farbe gedreht und wirkt allein dadurch so erstens viel sauberer, viel einladender, viel hübscher, auch wenn er vielleicht irgendwie so isoliert davon gar nicht so gemeint war. Und andererseits halt auch viel, naja gut, auf eine banale Art und Weise realer, weil das Bild halt dem entspricht, was unser menschliches Auge sieht, wenn wir aus dem Fenster gucken oder unser menschliches Auge aufmachen. So, und dann gibt es halt noch die Ebene von dem anderen Einbruch der Farbbilder in den Film, nämlich Bobita, die TikTok-Persiflage von wahrscheinlich Andrew Tate, womit sich halt die Hauptprotagonistin ab und zu vergnügt und dann halt eben noch den fertig gedrehten Film, der dann also so, wenn die Teilnehmenden für diese Instruktionsvideos da gefunden werden, der dann auch in Farbe ist. Und,
genau, so, sehr digital ist.
Also ja, das ist sehr, so sehr crisp, sehr digital. Genau. Und was da halt auffällt, ist, dass keine einzige dieser Ebenen einen ungebrochen als echt präsentiert wird. So, die Ebene, auf der halt die Handlung stattfindet, auf der diese irgendwie sehr gestresste, exploitierte und irgendwie so durchaus schlagfertige, zynische Frau da Produktionsassistenz macht, das haben wir in diesen sehr verfremdenden Schwarz-Weiß-Optik, der Ding, das sehr verrauscht ist, dem 80er-Jahre-Film, den haben wir halt in so einer bekannten irgendwie analogen Optik. Der ist aber halt auch gleichzeitig als weniger wahr positioniert als aus dem Sozialrealismus entspringende Geschichte, die einen von bestimmten Dingen halt auch überzeugen sollte, die aber mit der gegenwärtigen Realität, die die Schwarz-Weiß-Ebene abbildet, halt hoffnungslos romantisierend wirkt. Genauso wie halt offensichtlich ist TikTok auch nicht echt, aber was sagt es eigentlich über diese Realität, wenn so dass die einzigen Farbkleckse sind darin. So. Diese Digitaloptik bei dem Instruktionsvideo steht komplett dem Inhalt dieses Videos entgegen. Also es ist kein einziger Moment, wo das einem wirklich ungebrochen irgendwie präsentiert wird, zumal wir dann auch so in eine andere Filmproduktion reinlaufen, nämlich zu Uwe Boll.
Zu Dr. Uwe Boll persönlich, ja. Genau. Der
Doktortitel in Siegen gemacht, genau wo, ja. Da, wo ich ihn auch mache. Mal sehen, wer von uns berühmter wird.
Hast du seine Doktorarbeit mal gelesen? Die müsste doch bestimmt bei euch in der Bib rumliegen, oder?
Oh, bestimmt, aber ich weiß gar nicht, worüber er geschrieben hat. Schande über mich.
Fernsehserien. Er hat über Fernsehserien geschrieben, tatsächlich. Und war wohl wenn man da seiner eigenen Autobiografie glauben darf, einer der ersten Menschen, die tatsächlich in Deutschland über Fernsehserien überhaupt geschrieben haben.
Okay, based.
Ja, du hast es gerade, es klang schon an bei dir, das ist ein wahnsinnig intertextueller Film. Das ist ein Film, der sehr viele Angebote macht, dir sehr viele Angebote in den Raum stellt und sagt, ja, mach doch was draus. So, guck, ob du kapitulierst. Was ich zum Beispiel erstmal richtig spannend finde, ist tatsächlich die Platzierung dieses Filmes Angela May Depart, also diesem sozialistischen Realismus-Filmes, denn wir kennen ja wir kennen keine rumänischen Filme aus dieser Zeit. Die haben eigentlich nicht überlebt. Die wurden nicht dafür gemacht, um ins Ausland exportiert zu werden. Und die Lagerung von Filmen in Rumänien war nicht so besonders gut. Deswegen steht auch in sehr vielen Schriften über den neuen rumänischen Film eben, wir wissen nicht, auf was für eine Kinotradition sich rumänische Regisseure wie Radu Jud eben beziehen. weil die nicht überlebt haben. Und dadurch präsentiert er sich auf der einen Seite natürlich auch so ein bisschen als Archivar und als Bewahrer von so etwas, setzt es aber natürlich wieder kommentierend in seinen Film ein. Ich finde deine Analyse von eben auch der Enttäuschung von der Naivität des dieses Sozialistenrealismus immer wahnsinnig spannend. Deswegen für mich ist es ein auch sehr postdigitaler Film. Also es, ja. Postdigitalität ist ja etwas, das Post ist hier nicht im Sinne von nach dem gemeint, sondern eher aufbauend darauf. Also eher so, wie sich der Postfeminismus zum Feminismus verhält oder sich der Postpunk zum Punk verhält. Das ist ein Film über das Nebeneinander von Analogen und Digitalen. Also nicht nur im Filmbild, sondern auch in dem, wie die Menschen sich hier verhalten.
Postpunk ist ein sehr, 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 sehr gutes Stichwort überhaupt.
Ja, das ist ein sehr punkiger Film auch, kann man sagen.
Ich würde tatsächlich sagen, das ist ein sehr, sehr postpunkiger Film. Also einerseits halt wirklich konkret auf der auf Inhaltsebene, so wie begleiten die Protagonisten sehr, sehr oft auf ihren Kurierfahrten, auf ihren Autofahrten, wir hören viel Musik. Es läuft recht viel kontemporärer Postpunk und wenn nicht, dann läuft da halt Musik, die trotzdem irgendwie sehr postpunkige Lyrics hat. Und Postpunk hat sich halt als Bewegung sehr, sehr stark dadurch ausgezeichnet, dass es halt also eigentlich so den postindustriellen Verfall abgebildet hat, wenn nicht in Rumänien, sondern da original in Großbritannien, in Manchester zum Beispiel. Also so sowohl die Thatcher-Jahre als auch das, was zu den Thatcher-Jahren geführt hat. Das, so dann Postpunk ist eine Musikrichtung, die jetzt auch, denke ich, jetzt mal wieder in Mode kommt mit Molchat Doma oder sowas, bei den ganzen post-sowjetischen Bands, die sich halt mit so einem urbanen Weltschmerz eigentlich befasst, die eigentlich urbane Weltschmerz ist und die wesentlich für mich also sowohl in seiner britischen Iteration als auch in seinem Revival jetzt viel halt auch einfach die große Enttäuschung sowohl über die heißversprechende und Wohlstandsversprechen des Kapitalismus, als auch über frühere Rebellionsbewegungen und deren heißversprechend ist. So, Postpunk dramatisiert und musikalisiert für mich die große Enttäuschung und das tut der Film von Ratu Jude, erwarte nicht so viel vom Ende der Welt, sehr sprechender Titel für mich auch.
Ja. Ich liebe den Film wirklich sehr, das kann ich an dieser Stelle auch einmal sagen, deswegen finde ich es teilweise schwer, Worte darüber zu finden. Es ist natürlich ein weiteres postdigitales Element dieses Filmes, es ist ein Film der Listen, es ist ein Film der Ansammlung. Ich möchte vielleicht sogar das Wort Akkumulation in den Mund nehmen, um die marxistische Kategorie hier auch nochmal aufzumachen. Es ist ein Film, der sich sehr bewusst ist, in was für ein System er spielt und auch was für eine Enttäuschung gegenüber diesem System hat. Der aber erst auch durch diese Ansammlung, durch dieses Archivieren, durch dieses Anführen in Listen diesen Sachen eine Bedeutung zusprechen kann. Sowieso sind Listen in Filmen von Radu Jude ja immer sehr wichtig. Man denke da an Bad Luck Banging oder Looney Porn, wo der Film ja wirklich nicht zur Hälfte, aber ungefähr nach seinem ersten Akt ins komplett Essayistische abgreift und uns ein Glossar über Rumänien präsentiert, das dann wieder mit interessanten Bildverbindungen beladen wird. Ich möchte einfach hier nur mal auch die Idee aufmachen, Radu Judes Filme wirklich mal unter dem Schirmmantel der Postdigitalität zu besprechen und zu betrachten. Ich glaube, das ist ein reichhaltiges Feld. Ein weites Feld geradezu, um es mit Fontane zu sagen.
Naja, und jetzt, wo du gerade das mit den Listen angebracht hast, was halt auch auffällig an dem Film und halt auch es ist mir egal, ob wir als Barbaren in die Geschichte eingehen, ist wie verbose eigentlich diese Filme sind, wie sehr sie auf halt wirklich auf eine Akkumulation von Informationen von Sprache beruhen. Das ist für mich irgendwie kein Problem bei diesem Film. Das ist nicht mal als Kritik gemeint, aber mir fällt schon auf, dass Radu Judes Filme wirklich sehr, sehr wenig mit Subtext arbeiten, sondern höchstens in auf der irgendwie Ebene, wo so ein bisschen Humorfunken schlägt in der Gegenüberstellung von irgendetwas Absurdem. Und wie viel da präsentiert und gesprochen wird, wie viele Ideen halt wirklich nicht als Subtext, sondern bei weitem die meisten Ideen, die einem dieser Film, der präsentiert, die hat man wirklich auf dem Silbertablett als Text, nur die sind sehr, sehr viele und teilweise unbekömmlich, aber halt nicht als Subtext.
Ja, es ist ein, also seine Filme sind Filme der Oberflächen, aber es geht eben darum, wann diese Oberflächen zerspringen und was eben Unangenehmes unter der Oberfläche lauert. Denn Bobita ist ja wahrscheinlich der unangenehme Spiegel einer Gesellschaft. Das ist die Ansammlung von allem Misogynen, von allem Schlechten, von allem Ekligen. Das aber auch erst dann wieder, es ist auch wieder eine Ansammlung halt, aber auch das wird erst zu, in Anführungszeichen, Kunst dadurch, dass es eben ein peritextuelles Framing bekommt durch den Film und auch durch die Figur der Angela, die eben sagt, naja, ich mache hier ja Satire, ich mache hier, ich sage hier etwas aus.
Genau, das nimmt die Deutung vorweg. Das nimmt die Deutung vorweg. Ich glaube, das erwähnt sogar irgendwie Charlie Hebdo da. Also, das... Man kann den Film wirklich nicht voraus sein, weil der Film schon alles mitgedacht hat.
Und das, ja, ich finde, es hat... Es ist einfach häufig ein hoher Genuss, schlauen Filme machen, dabei zuzugucken, wie sie schlaue Filme machen.
Ja, total. Also ich habe auch großen Spaß an dem Film gehabt.
Ja, und vor allem, wenn diese Filme dann tatsächlich schlau sind. Und ich glaube, ein Problem,
was man immer bei Radio...
Und witzig, ja, da wollte ich gerade darauf hinaus. Ich glaube, eine Sache, zu der auch wir gerade geneigt haben, wenn man über Radio Jude-Filme spricht, ist, dass man sich immer gleich auf so eine intellektuelle Ebene begibt. Auf so eine deuterische Ebene.
Okay, dazu haben wir auch bei The Room geneigt.
So, dazu haben wir auch bei The Room geneigt. The Room möchte ich dann nochmal ausklammern, weil ich glaube, The Room ist, wie bereits gesagt, als Auslachfilm ausdiskutiert. Aber Radio Jude-Filme machen verdammt nochmal Spaß. Das sind auch im besten Sinne, finde ich, niedrigschwellige Filme. Man muss nicht seinen Doktor in Philosophie gemacht haben oder in Ökonomie, um mit diesem Film Spaß zu haben. Das sind auch einfach sehr vordergründige Komödien, die die Absurdität der Welt genauso präsentiert, wie sie ist. Vielleicht für jeden Menschen, der im Film arbeitet oder der irgendwie mit Kunden zu tun hat, für die er Sachen machen muss. Der wird sich mehr als einmal hier erkannt fühlen. Wenn ein Corporate-Chef sich in ein Zoom-Meeting zuschaltet, um zu sagen, I have one word for you, emotions. das Fass...
Und den Raum verlässt.
Und dann den Zoom-Raum verlässt. Und da muss ich halt sagen, das fasst so gut wie jedes Meeting, das ich mit Konzernen hatte, zusammen.
Ja, und ich bin halt auch so... Auf die Art und Weise, wie gerade dieser Film gemacht ist, er ist sehr, sehr zeitgeistig so. Mit zeitgeistig meine ich auch, der mag einen oder der sollte einen halt, wenn man jetzt gerade als Mensch in der Welt lebt, auch durchaus emotional mitnehmen, weil auch wenn auch diese Realität, die der Film erzählt, eine spezifische ist, nämlich aus dem gegenwärtigen Rumänien, so ist er trotzdem irgendwie so in den Oberflächen, in den Stadtoberflächen, die er zeigt, Werbeplakaten überall, auch in der Verbosität, die er hat, in den ganzen vielen Referenzen, mit denen da rumgeschmissen wird, zwischen der ganzen Vulgarität. Das ist halt irgendwie so jetzt klinge ich wie eine Poetry Slammerin, die Welt, in der wir leben. So, das ist wiedererkennbar. Das ist so, wie sich Doomscrolling anfühlt, so vor allem, wenn man das macht, während man mit dem anderen Auge auf die Fahrt schaut und mit der anderen Hand sich am Lenkrad hält, so fühlt sich Leben halt auch irgendwie an. Das sieht seinen Galgenhumor daraus und das ist sehr, sehr effektiver Humor. Ich habe sehr oft gelacht bei dem Film. Aber genauso wie, um jetzt wieder auf das Thema Postpunk zurückzukommen, das ist ja irgendwie genauso wie Postpunk keine rein theoretische akademisierende Musik ist, ist auch das kein rein theoretischer akademisierender Film, sondern so in der Enttäuschung und dem Weltschmerz, in den er angreift, das kriegt einen bestenfalls halt auch. Also mich hast gekriegt.
Mich auch, jedes Mal wieder. Ist bei Mubi verfügbar, für alle Menschen, die den Film sehen wollen. Was man vielleicht noch einmal sagen muss, ich habe den Film vorher, oder ich habe ihn zweimal mit englischen Untertiteln gesehen und jetzt auch zweimal mit deutschen Untertiteln. Und in seiner Muttersprache merkt man dann ja noch mal mehr, wie vulgär dieser Film ist. Und ich möchte das vielleicht als kleinen Disclaimer einmal an die Empfehlung an diesen Film heranstellen. Das ist ein sehr, auf der Wortebene ein sehr niederträchtiger Film, ein sehr abstoßender Film. Das ist natürlich auch alles programmatisch, aber man möchte da nicht sein, sagen wir es so. Und ja. Mubi
macht Content Warnings, ne?
Nochmal?
Mubi hat tatsächlich Content Warnings für den Film gemacht, entsprechend, ja. Also auch relativ präzise.
Ja, genau. Also das ist schon ungefilterte Hate Speech, die man hier eben auch bekommt. Die aber dann natürlich zu Kunst wird, dadurch, dass sie von Radu Jude so akkumuliert wird, wie sie in diesem Film präsentiert wird.
Ja, also das wird ja dann nicht komplett irgendwie kontextlos stehen gelassen, sondern
Genau. Ja. Genau, ich meine, das haben wir auch schon aufgeführt. Ich hätte mich nur schlecht gefühlt, wenn ich es nicht einmal erwähnt hätte, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht für manche Leute hier und da die Grenzen überschreitet, weil für mich hat es ja hier und da auch Grenzen überschritten.
Ja, ja, klar. Also
komplett
unangenehme Szenen, ich weiß, welche du meinst, also beziehungsweise sich wiederholende Szenen davon. Ja.
Ja. Aber eben, weil man auch eben einfach wieder weiß, das passiert genau so.
Ja, und man merkt eine gewisse künstlerische Absicht dahinter. Also das wird jetzt nicht affirmativ gezeigt oder sowas.
Ja, also ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, dass es nicht affirmativ ist. Es gibt aber durchaus auch KritikerInnen, die dem Film doch eine Affirmation zusprechen. Oder die eben sagen, die Kritik ist ihnen nicht deutlich genug erkennbar.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Vor allem, weil es halt wirklich, also das, was du meinst, geschieht halt wirklich so ein bisschen nebenbei. So, das ist nicht der Fokus des Films. Das sieht sich halt so durch, aber so ist es halt auch schwer zu sagen, was der Fokus des Films ist. Aber halt irgendwie diese Anti-Roma- oder anti-ziganistische Sentiment, was sich durch alle Gesellschaftsschichten zieht, so, das ist halt einfach da. Es wird nicht affirmiert, aber es wird halt auch nicht aufgelöst. Und das zieht sich wirklich durch alle Schichten da. In der Gesellschaft, die da abgebildet wird.
Wir haben bei Schauplatz ja grundsätzlich immer diesen Dreisatz The Good, The Bad, The Weird. Und ich frage mich heute, wie wir die Filme hier einordnen können. Also für mich wäre The Good auf jeden Fall Do Not Expect Too Much from the End of the World. The Weird wäre Furiosa, aber im positiven Sinne. Und The Bad wahrscheinlich The Room.
Ja, The Room ist halt sowohl bad als auch weird. Und wenn er nur bad wäre, dann würden wir darüber nicht sprechen. Weird kann ich bei Furiosa sehr gut nachvollziehen, weil das ist ein störrischer, sperriger Film. Sperriger vor allem als irgendwie der sehr elegante Fury Road. Und The Good, ja, also das ist halt wirklich so ein ein komplett beeindruckender Film, Film, der Radu Jude gelungen ist, den ich nicht ganz so gerne mag, weil ich mich nicht ganz so sehr in den Sessel gekrallt habe wie der Barbarenfilm, aber halt trotzdem, wie gesagt, enorm beeindruckend und super originelle eigene Sprache und halt auch wirklich was zu sagen.
Soweit zu unseren drei Hauptfilmen, die wir alle drei aber irgendwo auch empfehlen würden, manche mit mehr Abstrichen, manche mit weniger. Mhm. Ich war noch ein bisschen aktuell im Kino, ich habe zwei aktuelle Kinostarts noch für euch mitgemacht, einmal Bad Boys 4, die Bad Boys-Reihe, ursprünglich Bad Boys und Bad Boys 2, gedreht von Michael Bay, und seit Teil 3 sind Adil El Arbi und Bilal Fallah auf dem Regiestuhl unterwegs. Es ist ein Regieduo, die auch den wohl sehr gelungenen Rebel gedreht haben, den ich leider immer noch nicht gesehen habe, aber was ich den Jungs lassen muss, ist, die wissen, wie man mit digitalen Kameras umgeht, die wissen, wie man digitale Action inszeniert. Und gerade in diesem vierten Teil finden sie doch einige ästhetische, spannende, neue Verfahren, um neue Blicke auf Action zu etablieren. Das ist das Positive, was ich zu diesem Film sagen kann. Das Negative ist, dass wir hier dabei zugucken können, wie eine Reihe sich selber überlebt, beziehungsweise wie auch dieser vierte Teil uns darauf hinweist, glaube ich, dass die Bad Boys-Reihe nie wirklich gut war. Also Teil 2 ist als Hassmanifest gegen die gesamte Menschheit natürlich immer einen Blick wert.
Ist der von Michael Bay?
Ja.
Okay, überrasch mich nicht.
Bad Boys 2 ist, würde ich sagen, tatsächlich ein Entladungsfilm. Michael Bay hatte ja vorher Pearl Harbor gedreht und ist kommerziell nicht auf die Schnauze gefallen, aber ich würde sagen, künstlerisch diesem Film ein bisschen auf die Schnauze gefallen, weil er hier eben versucht hat, ein Epos, ein Hollywood-Epos zu drehen und merkte, dass er das nicht kann. Also, dass das nicht seine Sprache ist. Und ich finde es ganz spannend, dabei zuzusehen, wie sich Pearl Harbor eben von Titanic zu einem Michael Bay-Film entwickelt im Laufe des Filmes. Pearl Harbor vielleicht auch nochmal einen Blick wert. Wir haben hier eine unendliche Liste an Filmen, über die wir mal reden möchten, aber ich glaube, Pearl Harbor auch mal durchaus eine Besprechung wert. Und Arbi und Fallah sind schon, oder Adil und Bilal ist ihre Abkürzung, sind sehr, sehr gut da drin, diesen Michael Bay-Stil zu imitieren. Es bleibt aber am Ende des Tages eine Imitation, was ich schade finde. Ich würde mir gerne ein bisschen mehr irgendwie eigene Sprache in diesem Film auch wünschen. Was man eben merkt, ist, dass der Humor dieser Filme mittlerweile komplett aus der Zeit gefallen ist. Und das macht ihn dann irgendwie wieder interessant. Also zwei hypermaskuline Männer, die sich über Vegetarismus lustig machen, das ist halt so aus der Zeit gefallen, dass es irgendwie wieder interessant ist, dass dieser Film
dafür
das
gibt's
ohne
Publikum. Dafür gibt es ein
natürlich, Publikum. Natürlich gibt es dafür ein Publikum, aber aber dass der Film das ohne ein Augenzwinkern durchzieht, fand ich dann doch interessant. Ich muss dem Film aber auch lassen, dass er sein Publikum dann doch durchaus ernst nimmt, denn er erzählt eine wahnsinnig durchlässige Geschichte, versucht das aber zu keinem Zeitpunkt zu verschleiern. Wir wissen nach 2 Minuten, wer hier die Bösewichter sind. Und der Film macht daraus nie einen großen Reveal. Also ich glaube, der genreaffine Zuschauer ist hier durchaus mitgedacht. Man kann knappe 2 Stunden deutlich schlechter verbringen als mit Bad Boys 4. Ich war selber am meisten davon überrascht. Und es gibt einen grandiosen Auftritt eines Albino-Alligators.
Ich glaube, das werde ich... Ich hoffe, die Szene ist irgendwo, wo ich sie isoliert sehen kann, damit ich sie in dem Film nicht sehen muss.
Bad Boys 2 zwinge ich dich irgendwann mal zu gucken.
Okay, das Michael Bay und Menschenhass, da hast du mich.
Ein großer Film. Also ich würde sagen, wir sprachen kurz nach dem Kino auch mal darüber. So, ich glaube, die beiden definierenden Bay-Filme sind Pain and Gain und Bad Boys 2.
Ich habe nur Six Underground gesehen, weil es den großen Nachteil hat, dass da Ryan Reynolds ist, aber Six Underground hat halt auch O Fortuna oder halt irgendwie so Carmina Burana als Jumpstyle Remix, während halt Autos in Venedig kaputt gefahren werden. Oder Florenz.
Ja, und ich habe auch viel Reizvolles über Ambulance gehört. Also eben, ich muss noch mal ein bisschen aufholen bei Michael Bay. Ansonsten habe ich noch gesehen The Watchers, das Regiedebüt der Tochter von M. Night Shyamalan. Gott nochmal. Das Regiedebüt von der Tochter von M. Night Shyamalan, Shanna Night Shyamalan, produziert auch von ihrem Vater. Und das ist ein im positivsten Sinne gemeinter, netter Film. Ich glaube, dieser Film wäre niemals ins Kino gekommen, wenn nicht der Name Shyamalan da drauf gestanden hätte und der mitproduziert hätte. In der Hauptrolle haben wir Dakota Fanning. Die spielt die 28-jährige Mina, die in einer Tierhandlung arbeitet. Die Plot-Synopsis verrät mir, dass sie Künstlerin ist. Das habe ich aus dem Film jetzt nicht so richtig rausgelesen. Also sie arbeitet an einer Tierhandlung und soll einen Papagei in ein irisches Dorf bringen. Also das Ganze spielt in einem Wald irgendwo in Irland. Und wie das immer so ist, führt der Weg natürlich durch einen dunklen und gar finsteren Wald. Das Auto bleibt liegen, ist plötzlich verschwunden und Mina kommt in eine merkwürdige Hütte, wo 3 andere Menschen sich aufhalten und es gibt sehr bestimmte Regeln, wie man sich in dieser Hütte verhalten muss, denn nachts kommen in diesem Wald die Watchers und beobachten dich. Unsere 4 Leute in der Hütte müssen vor einem Spiegel stehen, um beobachtet zu werden von den Watchers. Gleichzeitig haben sie noch einen Röhrenfernseher in ihrer Hütte, wo die einzige DVD, die sie haben, ist eine Komplettbox einer Staffel, also einer Reality-Show, die so angelehnt ist an sowas wie Love Island oder sowas. Und ich sag mal so, ich glaube, Ishana Shyamalan hat ihre Folklore sehr genau gelesen, hat auch ihren Irving Goffman sehr genau gelesen und sich danach gedacht, ich mach doch mal einen Film. Das ist auch ein Film der Leerstellen, der möchte, dass du als Zuschauer in die selber füllst. Und man könnte jetzt, glaube ich, hier viel sagen, oh, ist das ein Film über KI, die uns ja auch irgendwo beobachtet, die von uns lernt, die versucht, uns zu imitieren. Ist es eine Verfilmung von Irving Goffmans Theorie der Vorder- und der Hinterbühne? Mir war es am Ende des Tages alles ein bisschen zu unausgegoren. Und es ist auch so die Art von Film, die zu Ende ist und dann nochmal 15 Minuten länger geht. Und das stank in diesem Fall wirklich für mich nach Studio. Denn der Film findet eigentlich, also man kann sich ja denken, wie das wohl enden wird. Also dass diese Figuren auch irgendwann aus der Hütte raus müssen und den Wald wahrscheinlich irgendwann wieder verlassen werden. Und dann hängt der Film noch so einen 15-minütigen Erklärbär-Teil an den Film heran, der dir wirklich nochmal haarklein ausbuchstabiert, was du hier gerade gesehen hast. Also Ambiguität ist die Sache des Filmes nicht. Und vielleicht mein Hauptproblem war auch, dass mir das alles sehr egal war. Ich fand es sehr atmosphärisch. Ich fand, es waren sehr gelungene Bilder. Aber mir war das alles komplett egal. Es hat mich nicht wirklich interessiert. Es hat mich nicht emotional interessiert, worauf das hinausläuft, sondern nur intellektuell. Ich würde aber schon sagen, dass es dann doch ein durchaus gelungenes Regiedebüt ist. Es ist eine gelungene Fingerübung, die zeigt, dass halt Frau Shyamalan eine Kamera hinstellen kann, mit Bildern erzählen kann. Und ich bin durchaus gespannt, was sie als nächstes macht.
Ja, also noch nicht ganz das beste Nepo-Baby, was wir haben, aber vielleicht auf dem Weg, ein gutes Nepo-Baby zu werden.
Ja, wahrscheinlich. Hast du noch was gesehen?
Ja, gesehen habe ich ein paar Sachen. Also zum Beispiel Sebastian Fitzeks Das Kind, was du ja in deinem Podcast mit deinen Kollegen schon relativ auserzählt hast. Ich wollte nur hinzufügen, ich habe noch nie einen Film gesehen, der so sehr aussieht wie ein Metal-Video, also so ein günstiges Metal-Video aus den Nullerjahren. Ich glaube, so ich habe endlich mal Twin Peaks gesehen, auch Twin Peaks Fire Walk With Me, toller Film, aber ich glaube auch so ein bisschen auserzählt, aber halt wirklich toller Film. Von den Filmen, die ich zuletzt gesehen habe, interessiert mich am meisten jetzt Husbands von John Cassavetes. Und nicht nur wegen seines Inhaltes, sondern wegen eines speziellen Aspektes seiner Produktionsgeschichte. Worum es da geht, ist so schnell umrissen halt einer aus einer eingeschworenen Gruppe von vierer männlicher Freunde stirbt. Der Film setzt bei dem Begräbnis dieses Freundes an und die verbliebenen drei Kumpels, mittlerweile halt so irgendwie close to middle-aged und Ehemänner, wollen aus der Trauerfeier ein mehrtägiges Gelage machen, also halt irgendwie nur für die dreien. Und diese Plot-Synopsis, würde ich jetzt mal sagen, oder halt irgendwie diese Grundsituation birgt halt das Potenzial, also entweder so voll on eine Buddy-Komödie draus zu machen oder halt trotzdem halt einen Film, der relativ optimistisch oder warmherzig mit dem Thema Männlichkeit oder Männerfreundschaft umgeht. Und das macht John Cassavetes wenig überraschenderweise halt wirklich überhaupt nicht. Also ich fand den Film extrem unangenehm, wirklich extrem unangenehm, gerade weil es halt so einerseits auf Inhaltsebene Misogynie dargestellt wird, andererseits auf formaler Ebene man halt sehr, sehr viel von diesen Leave-the-Camera-Running-Sachen hat, wo Szenen sehr improvisiert rüberkommen und dann halt auch wirklich ohne einen einzigen Cut oder halt irgendwie mit wenig Cuts 20 Minuten dauern und einfach nicht aufhören. Also halt formal wie inhaltlich ist es ziemlich strapaziös. Und es ist auf viele Arten und Weisen halt komplett selbst entlarvend, aber halt auch auf eine Weise, die so erstickend ist, dass man ich mir teilweise nicht sicher war, ob das nicht teilweise auch doch affirmierend sein konnte. Und was mich meine Meinung halt wirklich dazu geändert hat, ist so dieses Titbit aus der Produktionsgeschichte dieses Filmes. Und zwar gab es einen Rough Cut, der, naja, gut sportliche 3 Stunden lang war, aber von einem Testpublikum gezeigt wurde. Dieser Rough Cut wurde aus, ich glaube, halt wirklich 20, 30 Stunden Material gemacht, und zwar nicht von John Cassavetes selbst, weil der war halt einfach fertig nach dem Film. Der spielt auch einen der Hauptrollen, der ist der Regisseur, und diesen Cut haben halt andere gemacht. Dieser Cut, diese 3 Stunden erste Version, kamen sowohl bei den Kritikern, die bei der Testvorstellung da waren, als auch beim Publikum sehr, sehr gut an. Also, die Leute gingen mit einem guten Gefühl daraus. John Cassavetes hat das sehr geärgert. Er wollte diese positive Resonanz nicht haben und er hat den Film dahingehend verändert, dass er halt nicht mehr affirmierend, nicht mehr warmherzig ist, wer mit diesen Figuren einen nicht mehr sympathisieren lässt, sondern halt so wie er jetzt geworden ist, extrem unangenehm. Und durch diesen Hintergrund davon, wie viel Absicht dahinter steckt und wie viel halt auch irgendwie antikommerzielles Statement, bin ich mir halt doch recht sicher, okay, daran ist nichts Zufall, so improvisiert das jetzt auch wirkt, daran ist auch ganz bestimmt nicht affirmierend. Da hat sich jemand wirklich große Mühe gegeben, Männer, ihre Beziehungen untereinander, ihre Beziehungen zu Frauen als wirklich so eklig und perfide darzustellen, wie sie in Hollywood-Filmen oder sogar New Hollywood-Filmen aus dieser Zeit normalerweise nicht dargestellt werden. Das hat mir großen Respekt abgerungen.
Mir fehlt bei John Cassavetes leider noch sehr, sehr viel. Ich glaube, mein liebster Fun-Fact über seine Filme ist, dass sein Film Opening Night von Canon Pictures produziert wurde. Also von dieser 80er Jahre, ja, heute würde man vielleicht auch sogar sagen Camp-Action-Schmiede, aber ich mir einfach den Canon-Fan vorstelle, der sich denkt, oh Mann, ich fand Death Wish 3 und Over the Top richtig toll, jetzt gucke ich mal Opening Night. Und dann diesen sehr idiosynkratischen, sehr rätselhaften Arthouse-Film bekommt. Das finde ich einfach immer noch sehr lustig. Und ich glaube, als ich das erste Mal den Film gesehen habe und dieses Canon-Picture sah, habe ich erst mal laut losgelacht.
Okay, das ist aber auch ein schönes Tidbit. Also den Film habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe da auch sehr große Lücken, aber das ist ein schöner Hintergrund.
Einen schönen Hintergrund haben wir auch, wenn ihr uns abonniert. Ich meine, das habt ihr vielleicht schon, wenn ihr uns zuhört. Aber wenn nicht, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, wir freuen uns immer über ein Abo, wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen und über Kommentare. Denn das hilft uns weiter, gehört zu werden und noch besser zu werden. Maria, das war wieder ein tolles Gespräch. Wie immer, nächstes Mal ist Nico dann auch mit dabei.
Hoffentlich, ja.
Wir reden, wenn wir hier beim Schauplatz wieder über Filme reden. Ciao, Sie Mausi.
Tschüss.